Ich begrüße im Studio nicht, aber am Mikro in Bern, glaube ich, der Albrecht Forster, seines Zeichens Schlafforscher und Autor des Buches Warum wir schlafen. Albrecht, hallo, schön, dass du da bist. Und als erste Frage, wie hast du geschlafen heute Nacht?
Hallo, ich habe relativ gut geschlafen. Also ich habe auch manchmal Nächte, die nicht so gut laufen. Das hat jeder Mensch. Aber diese Nacht war richtig top, ja.
Woran machst du es fest? Bist ausgeschlafen?
Ja, genauso wie alle anderen Menschen auch. Also generell empfinden wir Menschen es als angenehm, wenn wir durchschlafen, obwohl Aufwachen in der Nacht normal ist und eigentlich auch gar nicht abträglich ist. Aber ich finde es auch schön, wenn ich einfach durchschlafe und nicht irgendwo in der Mitte wach liege. Und natürlich, wenn ich mich morgens ausgeschlafen und wohlfühle und das Gefühl habe, ja, ich habe wieder volle Kanne Energie, um in den Tag reinzustarten.
Wie bist du eigentlich Schlafforscher geworden?
Ich wollte eigentlich nach was ganz anderem suchen. Und zwar nach dem, was das Bewusstsein ist. Und auf dem Weg nach der Suche dahin bin ich beim Schlaf hängen geblieben. Denn der Schlaf ist die Negation des Bewusstseins. Der Schlaf ist der einzige Zeitpunkt am Tag oder in der Nacht dann, wo wir das Bewusstsein auf natürliche Art und Weise verlieren. Und wenn wir herausfinden, was passiert, diesen 5 Minuten von Gute Nacht sagen und weg sein, komplett weg sein von dieser Welt, ein bisschen tot sein eigentlich, dann wissen wir vielleicht ein bisschen, woraus das Bewusstsein besteht, ja, was da plötzlich wegfällt. Und da bin ich eben halt beim Schlaf hängen geblieben. Ja.
Und was hast du dann rausgefunden? Was ist das, die Abwesenheit von Bewusstsein dann genau?
Ja, da sind die Forscher, mit denen ich damals noch zusammengearbeitet habe, das war in Madison, Wisconsin, da bin ich zu meiner Diplomarbeit hin, da sind die noch dran. Also das ist wahrscheinlich so der heilige Gral, also für mich jedenfalls, das ist die Frage aller Fragen, weil nur weil wir bewusst sind, ist da etwas. Ja, also ohne Bewusstsein ist da nichts. Eine Welt ohne Anschauung existiert nicht. Ich selber habe mich dann mit Fruchtfliegen ganz unphilosophisch beschäftigt. Weil wenn man herausfinden will, was molekular passiert in so einem schlafenden Gehirn, dann nimmt man ein Gehirn, was man auch molekular sehr gut erforschen kann. Und Fruchtfliegen sind da optimal. Die sind klein, sie vermehren sich schnell, man kann genetisch jegliche Gene an- und ausschalten. Und genau das haben wir dann auch in den USA gemacht. Also ich habe mir die Gehirne von Fruchtfliegen angeschaut, je nachdem, ob sie gerade den Schlaf hinter sich hatten oder noch den Schlaf vor sich hatten. Und man kann wirklich sehen, dass im Schlaf die Nervenzellen von den Fruchtfliegen zurückgestutzt werden, wie so ein schwäbischer Obstbaumschnitt. Und in den letzten Jahren konnte man auch zeigen, dass das Gleiche auch bei der Maus passiert. Das heißt, der Schlaf ist essentiell wichtig, damit am nächsten Tag unsere Nervenbäume wieder austreiben können und neue Kontakte knüpfen können.
Wie untersucht man das bei Fruchtfliegen? Wie kann man das sehen?
Indem man die Gehirne rauspräpariert. Also Fruchtfliegen haben ein Gehirn. Das sind 200.000 Nervenzellen. Und wir können durch einen molekularen Trick mit einem Protein der Qualle, können wir einzelne Neurone gezielt anfärben. Und ich habe dann diese Gehirne vor dem Schlaf oder nach dem Schlaf der Fruchtfliegen rauspräpariert, habe sie unter das konfokale Mikroskop gelegt und habe dann diese Nervenbäume, das muss man sich eigentlich wie Äste eines Baumes im Winter vorstellen, am Computer nachgezeichnet und vermessen.
Und wie schlafen Fruchtfliegen? Die legen die sich ja auch hin?
Ja, eigentlich so ein bisschen wie wir Menschen. Also die Tiere sind relativ ähnlich in der Art, wie sie schlafen. Also auch Fruchtfliegen haben so eine Abendroutine oder beziehungsweise eine Vorschlafroutine. Die putzen dann nochmal so ihr Gesicht oder ihre Beine. Dann gehen die in eine typische Schlafposition. Der Kopf geht vorne so ein bisschen runter, damit der Wind besser an denen vorbeiziehen kann. Weil das Gefährlichste im Schlaf wäre ja, dass ein Insekt mit dem Wind komplett weggetragen wird. Bei anderen Insekten sehen wir, zum Beispiel bei Bienen, also welche, die nicht in Stöcken leben, dass die sich in die Äste oder Pflanzen Äste verbeißen. Da kriegen die dann so eine Art Mandibelkrampf, nennt man das. So, dass die eben halt während dem Schlaf nicht weggetragen werden. Und dann schlafen die Fruchtfliegen auch so, je nach Typ, und das ist auch in der Population immer verteilt, so zwischen 400 Minuten oder 350 bis 800 Minuten. Also auch bei Fruchtfliegen gibt es Kurzschläfer und Langschläfer. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Fruchtfliegenmännchen machen einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Und deswegen haben wir meistens Weibchen untersucht, weil man da wirklich einen klaren Unterschied zwischen Tag und Nacht sehen kann.
Wie viel Biologie und wie viel Philosophie ist es jetzt bei dir auch bei der Schlafforschung? Weil wie viel knallharte Wissenschaft oder so technische Untersuchungen und wie viel auch eben nicht Interpretation, aber halt schon einfach die philosophische Komponente ist ja da auch schon groß.
Ja, die ist leider mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Also es ist, ich würde sagen, dass ich 95-99% knallharte Wissenschaft mache. Und die Philosophie ist, es ist das, was im Hintergrund, was man sich so im Privatleben Leben denkt. Aber erstmal lasse ich einfach die Zahlen reden, genau. Ja.
Und wie bist du dann dazu gekommen, das Buch auch zu schreiben, Warum wir schlafen? Das ist ja dann so ein bisschen auch die Mischung, ne, zwischen Wissenschaft und Popkultur oder so.
Genau, das ist ein populäres Wissenschaftsbuch, ganz in der Reihe von Damit Scham. Und tatsächlich war Damit Scham auch so ein Anstoß, um dieses Buch zu schreiben. Als Damit Scham rauskam, hatte ich gerade mit der Schlafforschung angefangen und dachte, genau so ein Buch bräuchten wir auch für die Schlafforschung. Weil es gibt viele Schlafratgeber und das ist wichtig, den Menschen zu erklären, wie man besser einschläft. Da gibt es tolle Tricks und Tipps und auch wirklich Verhaltensprogramme. Aber im Schlaf passiert so unendlich viel. Also das ist wirklich ein irre spannender Kosmos. Eben das zum Beispiel, die Gehirnzellen zurückgestutzt werden oder dass unser Gehirn durchgespült wird, dass es in der Nacht zu einem Wiederabspielen der Erinnerungen kommt und so dass sich unser Gedächtnis und unser Gehirn verändert und verbessert. Also das sind unglaublich viele spannende Themen, ganz abseits von, wie schlafe ich besser, soll ich Koffein nachmittags noch trinken und so. Und dachte ich, okay, das muss man mal schreiben. Dann habe ich eine Kapitelliste gemacht und die ist dann erstmal im Schreibtisch verschwunden, weil man ein Buch nicht nebenher schreiben kann. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich davor hatte ich das schon angefangen, Science Slams gegeben habe. Das ist für die, die es nicht kennen, da erzählt ein Wissenschaftler auf der Bühne in 10 Minuten in lustiger, unterhaltsamer Art und Weise, was er als Forschung so macht. Ich sag Sendung mit der Maus für Erwachsene in Bars. Und ich halte das auch für sehr wichtig, denn wenn man meine Themen liest als wissenschaftliche Publikation, dann klingt das sehr dröge. Warum will jemand einer Fruchtfliege beim Schlaf zugucken? Ja, das ist total spinnert. Ja, warum will das jemand machen? Und das muss man der Gesellschaft erklären. Und dafür sind Wissenschaftler auch da. Und abgesehen davon macht es mir auch Spaß und habe in den Jahren 30, 40 Science Slams mitgemacht. Auch eine tolle Art und Weise, andere Wissenschaftler aus ganz anderen Bereichen kennenzulernen und ein nettes Bier zu trinken. Und irgendwann bekam ich dann eine E-Mail von einer Literaturagentur, die fragte: Herr Forster, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich dachte erstmal, okay, das ist Spam. Wollte es schon fast weglöschen. Und habe dann herausgefunden, dass das eine der seriösesten Literaturagenturen ist, die es so in Deutschland gibt. Und habe denen dann zurückgeschrieben und sagte, ja, also das ist ganz gut. Ich habe hier schon ein fertiges Kapitelverzeichnis. Dann wurden wir uns einig. Und dann habe ich mir dann im Laufe meiner Doktorarbeit ein Jahr freigenommen und habe komplett dieses Buch geschrieben. Ein Buch ist Vollzeitarbeit. Das geht nicht nebenher.
Die haben dich gescoutet also, ja?
Die haben mich gescoutet. Das ist, man kann sagen, dass welche, die länger in der Science-Slammer-Szene sind, und ich glaube, ich gehörte dann nachher so fast ein bisschen zum alten Eisen, da ist die Chance, dass die einen Buchvertrag angetragen bekommen, doch gar nicht so gering. Der Grund ist ganz einfach. Man hat da Menschen, wo man merkt, okay, die können komplizierte Wissenschaft unterhaltsam in den roten Faden für die allgemeine Bevölkerung übersetzen, sodass es nicht dröge ist. aber trotzdem wissenschaftlich gut recherchiert ist. Und wenn jemand einen Bühnentext schreiben kann, und auch Science Slammer haben eigentlich geskriptete Texte, die natürlich locker und echt rüberkommen, dann kann er das gegebenenfalls auch in der Longform machen. Und darum, ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht, Doktorandenbücher schreiben zu lassen. Doktoranden sind noch nicht so weit weg von der Wissenschaft, von der Normalbevölkerung wie Professoren. Die sind schon seit 20, 30 Jahren in ihrem Wissenskontext und können sich gar nicht vorstellen, dass jemand anderes einfache Begriffe der Experimentalphysik nicht mehr versteht. Das müsste man doch alles in der Schule gehabt haben. Und gleichzeitig sind Doktoranden auch noch nah genug dran an der Normalbevölkerung, um einfache Worte zu wählen. Sie sind auch gut ausgebildet eigentlich, um schon einen ersten Überblick über ein Fach zu haben. Das reicht für ein normales Was-ist-was-Buch für Erwachsene.
Wie war das dann für dich im Vergleich zur Doktorarbeit, ist das Buch zu schreiben?
Es ist auch Arbeit. Ein Buch ist vor allem Arbeit. Es ist nicht, dass man im Café sitzt und dann rieselt es von oben herab. Man setzt sich morgens hin. Ab 9 Uhr saß ich da, habe viele Sachen nochmal nachrecherchiert. Ich hatte zwar schon eine Liste, was ich aufgeschnappt hatte, einzelne Ideen, die ich nachverfolgen wollte. Und dann schreibt man recherchiert man und dann schreibt man. Und das ist, erstmal sind die Texte auch nicht schön und dann überarbeitet man. Das ist genauso wie wenn man ein wissenschaftliches Paper schreibt. Nur für mich war es teilweise schwieriger, weil ich Begriffe ins Deutsche übersetzen musste und jedes Mal ich überlegen wollte, okay, wie kriege ich etwas einfach erklärt, ohne dass ich jetzt 3 Seiten fülle? Weil etwas in der langen Form und so, dass es immer noch richtig ist. Also man kann schnell einen einfachen Vergleich machen, aber dann hängt der irgendwo sehr. Und ich hatte immer Angst, dass mich irgendjemand anruft und sagt, Herr Forster, also auf Seite 355, das ist einfach Quatsch, was Sie da geschrieben haben, dieser Vergleich. Also da habe ich mir wirklich viel Mühe gemacht, das alles, was ich da geschrieben habe, zu recherchieren. Darum sind auch hinten über 300 Literaturverweise zu Originalpublikationen drin.
Also da ist es dann wie eine wissenschaftliche Arbeit. Die Fußnoten hast du dir nicht nehmen lassen.
Genau, nur auf Deutsch. Also nur auf Deutsch und so, dass es jeder versteht und dass man es ein bisschen salopper schreibt, als man es in einem Research Paper schreiben würde. Genau.
Wie bist du zu deiner Struktur gekommen, die Kapitelliste? Wie hast du nach welchen Kriterien hast du die dann aufgeteilt?
Das ist eine gute Frage. Das sind also klar, Grundlagen ist sowieso und damit fängt fast jedes Buch an, obwohl mein Buch so geschrieben ist, dass man jedes Kapitel einzeln lesen kann. Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte einfach nur was über Schlafwandeln oder Zähneknirschen wissen, dann kann der direkt in das Kapitel da reinspringen und muss nicht vorher die Grundlagen des Schlafes gelesen haben. Also das Buch ist, ich sage immer, als Klobuch konzipiert. Es sind, ich glaube, ein paar 30 Kapitel und jedes dieser Kapitel ist etwa 10 Seiten lang. Und es sind alles Themen, viel auch, was ich gefragt worden bin auf Partys. Schlaf ist ein Top-Smalltalk-Thema, da kann jeder etwas zu sagen, es sind auch immer spannende Themen, die hier ausgetauscht werden, schnell landet man bei Träumen oder bei Schlafwandel-Episoden und ich mag das unglaublich gerne auf Feiern, auch über dieses Thema zu sprechen und dann kriege ich manchmal Fragen gestellt, auf die ich auch keine Antwort weiß und dann führt mich das dazu zu recherchieren und nachzuschauen, gibt es da schon Publikationen, ist da was gemacht worden und so hat sich das in den Jahren auch immer wieder entwickelt und dann hatte ich auch gleichzeitig ein Seminar, was ich für Studenten angegeben habe, für Medizinstudenten, weil Schlafmedizin wird normalerweise im Curriculum der Mediziner nicht gelehrt. Ja, also wir blenden einfach mal ein Drittel des Tages aus. Und die kamen auch mit einzelnen Themen. Also die durften sich eigentlich ziemlich frei ein Schlafthema auswählen. Ich habe denen dann wissenschaftliche Publikationen dazu gegeben und so haben wir die besprochen. Das habe ich 5, 6 Mal gemacht und dann merkte ich auch, welche Themen spannend sind, welche immer wieder gerne nachgefragt werden und die habe ich dann ins Buch gebracht.
Wann ist dir zuletzt sowas passiert, dass du eine Frage gestellt bekommen hast, auf die du keine Antwort wusstest?
Das passiert immer wieder. Wenn ich jetzt konkret gefragt werde, was ich gefragt wurde, dann weiß ich es jetzt auch nicht direkt. Aber es passiert wirklich im Wochenrhythmus. Und das ist, glaube ich, das, was mir an der Wissenschaft so viel Spaß macht. dass ich selber, also auch diese Detektivarbeit, dieses Nachgucken, kann das sein? Passiert da tatsächlich etwas? Das freut mich immer wieder. Ja.
Kannst du jetzt nochmal für uns auch verständlich erklären, warum schlafen wir? Warum sind wir nicht 24 Stunden wach, sondern nur 16 im Schnitt?
Mhm. Ja, das sind fünf Prozesse. Erstmal mache ich immer den Friseurvergleich. Schlafen ist wie Waschen, Schneiden und Legen beim Friseur. Zum einen werden unsere Gehirnzellen, die schrumpfen ein bisschen zusammen und die Zellzwischenräume vergrößern sich um 60%, sodass das Gehirn im Schlaf durchgewaschen wird. Da kommt ist ein Drainagesystem installiert. Das hat man erst vor 5-6 Jahren entdeckt. Also wirklich eine brandneue Entdeckung und wirklich toll. Und das hilft gegen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson, weil da sind Proteinresteablagerungen und die werden im Schlaf weggespült. So, dann, das ist das Waschen. Kommen wir zum Schneiden. Das habe ich am Anfang schon erklärt. Unsere Synapsen oder Nervenverbindungen werden zurückgestutzt. Ja, wenn wir immer weiter austreiben würden, dann wäre das so ein Wildwuchs. Und lernen heißt neue Verbindungen knüpfen. Und trotzdem muss das Feuerungsgleichgewicht der Nervenzellen konstant gehalten werden. Und daher kommt es zu einem wieder Einpegeln. Und wenn wir nicht schlafen, also wenn wir uns für mehrere Tage wach halten, das Experiment empfehle ich jedem Psychiater mal zu machen, dann bekommen wir massive Stimmungsschwankungen, wir werden unkonzentriert, wir bekommen Halluzinationen, also so ein bisschen eine Schizophrenie. Also wir bekommen viele dieser Krankheiten, die sonst ein Psychiater sonst auch tagtäglich behandelt. Und um dieses Gleichgewicht der Nervenkontakte und damit das Gleichgewicht der Neurotransmitter wiederherzustellen, das ist eben halt das Schneiden im Schlaf. So, und dann kommt es zum Legen. Im Schlaf wird der Hippocampus aktiv. Das ist so eine Region im Gehirn, die quasi als Post-it dient. Der schreibt täglich kurz mit, so als Fakten, was haben wir gemacht irgendwie. Ich habe einen Autounfall gesehen, ich habe mit einer Freundin ein Eis gegessen. Und nachts feuert der während den Tiefschlafphasen nochmal diese Keywords an die Großhirnrinde und sagt, erinnere dich nochmal daran. Mach da mal einen Abgleich mit deiner Vergangenheit. Und somit werden wirklich größere Bögen gezogen, weil es ist eigentlich ziemlich egal, was wir an einem bestimmten Tag gemacht haben. Außer da ist was Riesiges passiert, sondern viel wichtiger ist, ob sich Dinge in unserem Leben immer wieder wiederholt haben. Und dann zu merken, immer wenn ich hier an dieser Ampel stehe, sehe ich, dass da vorne ein anderer Mensch steht. Also diese Regularität zu sehen, das ist vor allem Wissen. Und das wird im Schlafen geschaffen. Und dann ist der Schlaf wichtig fürs Immunsystem. Nachts treffen sich die Immunzellen, um das nachzubesprechen, was wir tagsüber gemacht haben. Und wenn wir nach einer Impfung nicht schlafen, dann haben wir einen geringeren Impfschutz. Kann sich unser Immunsystem ein Jahr lang später immer noch nicht so gut quasi an den ursprünglichen Eindringling erinnern, wie wenn wir danach gut schlafen. Also ich empfehle jedem nach der Corona-Impfung, wenn wir sie denn jetzt endlich haben, gut zu schlafen. Und als letztes, Schlaf ist ganz wichtig für unser Zucker- und Fettsäurestoffgleichgewicht. Wenn wir eine Nacht durchmachen, sind wir am nächsten Morgen so ein bisschen zum Diabetiker geworden, kurzzeitig. Unser Körper muss mehr Insulin ausschütten, damit der Zucker aus der Blutbahn aufgenommen wird. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass wenn ich zum Beispiel ein Diätprogramm mache und ich während der Zeit wenig schlafe, also nur so 4 Stunden oder so, dass ich dann nur die Hälfte an Körperfett abbaue, als wenn ich gut schlafe. Also Schlaf ist wirklich wichtig, um den ganzen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ohne Schlaf klappen wir zusammen. Und man hat in 70er, 80er Jahren so ein bisschen heroische Wachhalteversuche bei Ratten gemacht. Und die sind am Ende an allgemeinem Organversagen gestorben. Man kann gar nicht so ganz genau sagen, was da jetzt kaputt geht. Ja? Also das Gehirn spielt verrückt, die Körpertemperaturregulation gerät aus dem Gleichgewicht, das Immunsystem spielt verrückt und am Ende verstirbt man quasi an einem ganz billigen kleinen Keim, der sonst direkt zunichte gemacht werden würde.
Also für ganz viele Körperfunktionen ist der Schlaf essentiell.
Ich würde sagen für alle.
Für alle. Was ist das für eine Flüssigkeit, mit der unser Gehirn gespült wird?
Ist das? Ja, das ist
Hirnwasser.
Ja, im Prinzip, ne, es ist so, dass aus den Arterien Wasser herausgepresst wird. Und man hat sich ursprünglich gefragt, warum finden wir molekulare Wasserkanäle hier an den Hirnarterien? Die findet man sonst in dieser Art nur in der Niere. Und nachts wird da aktiv Wasser aus den Arterien, aus dem Blut quasi rausgenommen, wird ins Gehirn reingedrückt, so dass es rüber fließt zu den Venen, um dort entlang der Venen abzufließen und später ins Lymphsystem überzugehen. Also das ist ein ganz, ganz spannendes System.
Wie hat man sowas festgestellt? Kann man das messen oder das muss man eigentlich angucken, oder?
Ja, da sind wir wieder bei Tierversuchen. Also wenn ich ein Gehirn mir angucken will, muss ich mir ein Gehirn angucken. Das muss ich entweder bei Menschen machen oder bei Tieren. Und was man da gemacht hat, man hat auch wieder einen Farbstoff Ratten injiziert und dann mit einem Mikroskop die Diffusionsgeschwindigkeit sich angeguckt. Und dann kann man wirklich sehen, dann kann man diesen Durchspielprozess, wie dieser Farbstoff ausgespielt wird, live beobachten. Ja.
Wie siehst du es da mit der ethischen Verantwortung der Wissenschaft?
Das ist toll, dass du das fragst. Weil Tierversuche sind wichtig. Es ist gleichzeitig auch so, dass wir uns bei jedem Tierversuch fragen und fragen müssen, brauchen wir den? Und genau das machen wir auch täglich. Also jeder Tierversuch, der in Deutschland, aber auch in allen westlichen Ländern gemacht wird, muss vorher durch eine Ethikkommission laufen. Und die Ethikkommission hat immer drei Fragen. Zum einen, kann diese Erkenntnis auch anders erhoben werden? Und wenn das der Fall ist, dann wird dieser Antrag auf Genehmigung nicht akzeptiert. Ja, das ist das Erste. Zweitens, kann man die Zahl der Tiere reduzieren? Könnten wir diesen Versuch statt mit 100 Mäusen auch mit 50 machen? Und wenn das der Fall ist, wenn man sagt, okay, das würde trotzdem noch reichen, würde man das machen. Ich habe beim ersten auch noch vergessen, ist es auch so, dass der Erkenntnisgewinn, den wir durch diesen Tierversuch erlangen, ist der größer als das Leid, was wir dem Tier zufügen? Also ist das wirklich ein wichtiger Erkenntnis? Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum jetzt schon seit mehr als 20 Jahren in der EU keine Kosmetika mehr an Tieren getestet werden. Weil der Erkenntnisgewinn also ist nicht groß. Also das ist wirklich nicht, kein Mensch braucht dringend Kosmetika und das ist nicht voll relevant. Und dann wird als letztes immer abgetestet, okay, können wir das Leid reduzieren? Gibt es eine Möglichkeit, das Leid, was wir diesen Tieren zufügen, auf einfach ein Minimum zu senken? Das heißt, ich muss so einen Ethikantrag zu schreiben, ist ein Aufwand von mindestens 2 Wochen, wenn nicht sogar einen Monat. Das heißt, um jedes Tier wird da mit der Ethikkommission gerungen. Und das führt dazu, dass wir, und das finde ich auch wichtig und das finde ich wirklich gut und wichtig, und das führt dazu, dass in Deutschland jedes Jahr 3 Millionen Mäuse und Ratten vor allem, wenn man auf Tiere guckt, getötet werden. Die Anzahl der Hühnchen oder auch Affen sind nur 100, also sind nur in Anführungszeichen, ja, es sind 100 Affen etwa, die für die Grundlagenforschung geopfert werden. Dem entgegensetzen müssen wir aber auch sehen, andere Tiere, die in Deutschland getötet werden, in ganz anderen Bereichen. Wir haben in Deutschland über 600 Millionen Geflügel, die getötet werden. Und für mich gibt es ethisch, moralisch keinen Unterschied zwischen einem Huhn und einer Maus oder einer Ratte. Und die einfachste Art in Deutschland, Tiere, die wir als Menschen umbringen, zu vermeiden, ist, dass wir unseren Fleischkonsum drastisch reduzieren. Ich selber esse einmal pro Woche vielleicht Fleisch. Ich bin kein absoluter Vegetarier, aber wir könnten ruckzuck auf 500 Millionen Tiere verzichten, wenn wir einfach unseren Fleischkonsum um fünffach senken. Und das sind Tiere, die wir just for fun töten. Das sind auch Tiere, die wir in viel schlechteren Haltungsbedingungen halten. Also es gibt die Auflage, wenn man Tierversuche macht, dass der Versuchsleiter seine Tiere jeden Tag einzeln sehen muss. Also der, nicht nur der Tierpfleger, sondern auch der, der die Experimente durchführt, muss jeden Tag seine Tiere angucken und schauen, wie es denen geht. Wir füttern unsere Tiere mit Biofutter, weil ein Tier, was krank ist und was nicht vollkommen gesund ist, das ist für Tierversuche komplett wertlos. Das bringt uns schlechte Ergebnisse. Das heißt, unsere Ratten haben viel mehr Platz als eine Legehenne in Deutschland. Und ich finde es grauenhaft, wie in der Massentierhaltung Tiere gehalten werden. Das ist, das geht so nicht. Also wir probieren, wenn wir Tierversuche machen, eigentlich alles, damit die Tiere den Umständen entsprechend besten physischen und psychischen Konstitution sind, damit sie eigentlich bis zu ihrem Tod, ja, und wir töten die Tiere, ganz klar, damit sie bis zu ihrem Tod ein maximal gutes Leben führen. Aber solche Zustände, wie wir in vielen Geflügel- und Schweinehöfen haben, wo wir ohne Anästhesie einfach mal irgendwo was abschneiden, das finde ich skandalös, wo es auch nur darum geht, hier spare ich 10 Euro pro Schwein. Also da geht es um Profit bei uns. Also ja, wenn es möglich ist, ein Leid zu minimieren, dann gibt es ein zusätzliches Narkosemittel oder probieren wir das zu reduzieren. Also dieser Kontrast, den finde ich immer crazy in der Berichterstattung. Also man kann wirklich sagen, im Durchschnitt wird für jeden Deutschen alle 10 bis 20 Jahre eine Labor-Bohrmaus geopfert. Und jetzt müssen wir uns einfach vorstellen, wie viel Fleisch wir in dieser Zeit just for fun ohne Überlebensnutzen essen. Und dafür, wie viel Erkenntnis wir dafür rauskriegen. Also wir helfen mit unserer Forschung, die wir machen, helfe ich zum Beispiel jetzt hier mit dem Gehirn durchspülen. Ja, das hilft dabei, Alzheimer-Patienten oder Parkinson-Patienten in Zukunft zu helfen. Die Corona-Impfstoffe, die sind natürlich mit Tierversuchen entwickelt, aber damit retten wir Millionen von Menschenleben und haben vielleicht ursprünglich mal 10, 20, 30.000 Mäuse getötet. Ja, das ist schlimm, aber hier ist wirklich, dass der Nutzen bombastisch ist. Also während der Nutzen bei Fleischkonsum, ich sehe ihn nicht.
Aber so Elektroden ins Gehirn zu rammen, ja, ist ja schon auch ein Leid, einfach was vielleicht auch verzichtbar wäre. Wie entscheidest du, wann brauchst du ein Gehirn sozusagen, wann musst du das so versehen und wann halt nicht?
Ja, klar, also verzichtbar ist die Frage eben halt, was ich als Erkenntnisgewinn herausziehen möchte. In meinen Experimenten habe ich bisher mit Fruchtfliegen gearbeitet und mit Schnecken gearbeitet. Und aktuell arbeite ich mit Menschen. Das heißt, ich habe mit den Tieren, die in Deutschland und eigentlich auch weltweit Anthrax verpflichtend sind, nicht gearbeitet. Ich finde sehr verrückt, dass wir einen riesigen Unterschied zwischen den verschiedenen Tieren machen. Das ist für mich schwer zu verstehen, weil ich glaube, dass eine Schnecke genauso Schmerz empfinden kann. Und tatsächlich kann man auch Schmerzforschung an Schnecken machen. Und nur weil die Schnecke keine Wirbelsäule hat, dürfen wir jetzt mit der arbeiten. Wie entscheidet man das? Auch ich habe bei meinen Schnecken immer geschaut, dass ich das Leid maximal niedrig halte. Also ich ramme da nicht einfach eine Elektrode rein, sondern ich anästhesiere das Tier, so dass ich sehe, dass es nicht auf Reize reagiert. Und ich mache eine adäquate Wundversorgung und tue alles, dass das Tier nachher wieder zu Kräften kommt, möglichst schnell. Wenn man jetzt Elektroden in Mäuse setzt, zum Beispiel, da haben wir einen glücklichen Zustand, also gerade bei dieser Art von Versuchen, dass wir im Gehirn keine Schmerzrezeptoren haben. Also auch beim Menschen werden Operationen am Gehirn, zum Beispiel wenn jemand einen Gehirnschrittmacher implantiert bekommt, ein Parkinson-Patient, das ist eine gar nicht so seltene Operation, das wird beim wachen Patienten gemacht. Ich muss ein Lokalanästhetikum geben, weil ich hier erstmal die Haut über dem Gehirn entferne und dann den Schädel aufschneide. Aber dann nachher das Implantieren der Elektrode, das tut nicht weh. Da brauche ich keine Bewusstlosigkeit. Und die Elektroden sind so dünn, also die sind dünner als ein Haar, sodass, auch wenn man nachher die Elektrode wieder rausnimmt, dass man mikroskopisch eigentlich keine Schäden sehen kann. Also das sind auch OPs, die wir zum Beispiel bei Epilepsie-Patienten durchführen. Und natürlich werden auch diese, und das ist wichtig, um zum Beispiel den Herd einer Epilepsie zu erkennen und gegebenenfalls dann chirurgisch zu entfernen. Und diese ganzen Techniken, die sind natürlich an Tieren zunächst entwickelt worden. Aber wenn wir wissen, okay, so müssen wir mit einem Menschen umgehen, dass er keine Schmerzen empfindet, dann machen wir die gleiche Prozedur auch bei den Mäusen. Und wie gesagt, eine Maus, die sich extrem auffällig verhält, die sich an den nächsten Tagen vor Schmerz krümmt, die können wir nicht nutzen. Wir machen ja dann normalerweise, also wenn man jetzt zum Beispiel wieder in die Schlafforschung gibt, will man wissen, okay, welche Prozesse laufen im Schlaf ab, und dann machen wir Gedächtnistests mit den Mäusen. Und eine Maus, die Schmerzen hat, die ist nicht interessiert an Gedächtnisbildung, die läuft nicht voll Freude auf ein Versteck zu. Das ist nicht machbar. Also eine Maus, die sich atypisch verhält, da haben wir was falsch gemacht, und das passiert selten. Also
Wie sieht deine Forschung mit Menschen aus?
Die ist relativ banal, könnte man sagen, und traurigerweise hat die aber noch keiner gemacht. Ich arbeite auf der Schlaganfallstation hier in Bern und kümmere mich darum, dass die Patienten besser schlafen. Also ich glaube, oder hier kommt wieder ein Tierversuch erstmal zunächst, und der hat mich tatsächlich hier zu meiner Stelle gebracht. Vor ein paar Jahren habe ich selber ein Schlafseminar gegeben, hatte einen Forscher eingeladen, und der erzählte von einer Studie, die hier gemacht wurde, wo man Ratten einen Schlaganfall gesetzt hat. Also ich habe aktiv bei Ratten einen Schlaganfall gemacht und habe dann die eine Hälfte der Ratten in den Tagen nach dem Schlaganfall wach gehalten und die andere Hälfte der Ratten schlafen lassen. Oder also ich nicht, sondern in dem Versuch wurde das gemacht. Und man sah drastische Unterschiede in der Rehabilitation der motorischen Leistungsfähigkeit. Man konnte sehen, dass die Ratten, die vom Schlafen abgehalten wurden, sonst gab es da keinen Unterschied, dass deren betroffene Gehirnregion doppelt so groß wurde. Und das Zweite, was man sehen konnte, ist, dass deren Wiedererlangung von motorischen Tätigkeiten, also dass sie einen Hebel drücken können, dass sie das nur in 20% der Fälle gelang. Im Gegensatz zu den Ratten, die schlafen durften, also man hat sie einfach schlafen lassen nach ihrem Schlaganfall, die Gehirnregion ist kleiner geworden, die betroffen wurde, und die waren fast nicht mehr zu unterscheiden von den motorischen Fähigkeiten. Also da hat sich das Gehirn wiederentwickelt. So, und dann habe ich, als ich diese Forschungsergebnisse gesehen habe, habe ich gesagt, verdammte Axt, mit Schlaganfallpatienten als mit Menschen machen wir aktuell genau das Gleiche wie mit den Ratten. Wir wecken die stündlich oder zweistündlich, um Vitalwerte zu messen, um zu schauen, ob sie den Arm noch heben können, ob es zu einem weiteren Ausfall gekommen ist. Und tatsächlich, wenn man Schlaganfallpatienten befragt, und ich mache jetzt zum Beispiel als ersten Schritt so eine Befragung, ja, wie schlafen Sie? Sagt jeder grauenhaft. Also diese Menschen können nicht schlafen, weil sie in einem Mehrbettzimmer sind. Es ist laut, die Pfleger kommen ungefragt rein, einer schnarcht, ab und zu piepsen Maschinen, dann kommt ein neuer Patient in der Nacht dazu. Das ist eher ein bisschen Geisterbahn. Und mein Ziel ist jetzt erstmalig zu zeigen, dass wenn wir Schlaganfallpatienten eine optimale Schlafumgebung ermöglichen, dass diese Patienten in den kommenden Monaten und Jahren sich besser wiedererholen und weniger Einbußen haben. Das hat leider bisher noch keiner gezeigt. Also was wollen wir machen? Ganz billige Sachen. Wir wollen die Geräuschmenge reduzieren, indem gegebenenfalls die Pfleger nachts keine zusätzlichen Checks machen. Wir wollen auf Wunsch Noise Canceling Kopfhörer ausgeben tagsüber. Das ist einfach ein Relief. Das ist so laut wie in so einem Klassenzimmer die ganze Zeit. Das Tageslicht ist ein Problem. Auf Stationen gibt es tagsüber zu wenig Licht. die Vorhänge sind oft zu, man dimmert so dahin und nachts gibt es zu viel, weil immer wieder Licht angemacht wird, weil jemand reinkommt. Und da verlieren die Patienten die Kontrolle, die Verbindung zu Tag und Nacht. Das stört wahrscheinlich den Heilungsprozess. Das schaue ich mir eben halt an. Also ich messe gerade die Lautstärke auf Station, ich messe die Licht, wir wollen ein neues Licht dann einbauen, wir befragen die Patienten, ich schaue nach anderen schlafstörerischen Krankheiten, zum Beispiel das Restless-Leg-Syndrom, das auch bei RLS-Patienten vorkommt, das auch bei Schlaganfallpatienten vorkommt. Und bisher beachtet zum Beispiel auch diese sehr häufige Erkrankung, also 5% der Bevölkerung leiden darunter, beachtet aktuell die Ärzte nicht. Die sagen, oh, das kommt zwar vor, aber hier haben wir jetzt gerade was Wichtigeres. Dann liegen diese Menschen wach, weil sie eine andere Erkrankung haben, die sie nicht schlafen lässt. Und möglicherweise führt das dazu, dass der Schlaganfall schlechter rauskommt. Also ich kümmere mich um besseren Schlaf.
Hast gut zu tun. Aber dazu muss man den Schlaf eben auch verstehen. Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Und jede Nacht gibt es verschiedene Phasen. Welche sind es denn?
Ja, also wir haben verschiedene Schlafzyklen. Wir haben die Tiefschlaf, wir haben eine Tiefschlafphase, wir haben dann zwei unterschiedliche Leichtschlafphasen und eine REM-Schlafphase. Und dieser Ablauf dieser Phasen, also meistens eher erstmal leicht, dann etwas Tiefschlaf, dann wieder ein Leichtschlaf, dann REM-Schlaf, der wiederholt sich alle 90 Minuten. Der Tiefschlafanteil ist in der ersten Nachthälfte, also in den ersten 3 Stunden sehr hoch. In der zweiten Nachthälfte haben wir eigentlich kaum mehr Tiefschlaf und dafür haben wir deutlich mehr REM-Schlaf. All diese Dinge, die ich eben erwähnt habe, also Nervenzellen zurückstutzen und das Immunsystem stärken, auch der Zuckerstoffwechsel, die Stärkung dafür, die finden vor allem im Tiefschlaf statt und der ist da sehr wichtig. Was der REM-Schlaf macht, und das ist, der REM-Schlaf steht für Rapid Eye Movement Schlaf. Das ist ein Teil des Schlafes, in dem sich mitunter unsere Augen sehr sakkadenmäßig schnell von rechts nach links bewegen. Was im REM-Schlaf passiert, das wissen wir so gar nicht ganz genau. Das ist in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden. Wir wissen, dass der für die emotionale Regulation möglicherweise ganz entscheidend ist. Wir wissen, man vermutet auch, dass er insbesondere beim neuronalen Wachstum, also während noch wirklich neue Nervenzellen am Anfang entstehen und eingegliedert werden, findet nur in den ersten 5 Lebensjahren bei Kindern statt, dass da der REM-Schlaf sehr hoch ist. Und es sieht so aus, dass eben der REM-Schlaf da eine wichtige Funktion hat, aber wir wissen es nicht genau. Und man glaubt auch, dass er für die motorische Gedächtnis, also für Bewegungstätigkeiten, fürs Fahrradfahren, kann man sagen, wichtig ist. Aber das ist nicht gut untersucht. Was wir auch wissen, ist, dass im REM-Schlaf wir die lebhaftesten Träume haben. Wir träumen in allen Schlafphasen, also auch im Tiefschlaf. Aber im REM-Schlaf haben wir diese klassischen crazy Träume, wo vom rosaroten Meerschweinchen, was auf einer Flöte tirilliert. Das Tiefschlafträume sind eher so simpel. Also wenn man jemanden aus dem Tiefschlaf aufweckt, dann ist das eher so jetzt rot, irgendwie Auto, Punkt. Und dann hört der Traumbericht auf. Da, und im REM-Schlaf, da ist auch unser Gehirn, wenn man eine Ableitung macht, sieht das aus wie wach, aber wir sind paralysiert, wir können uns nicht bewegen. Und darum haben wir, wahrscheinlich haben wir diese Bewegungsparalyse, damit wir unsere Träume nicht ausleben, die so bunt sind, ja, jetzt klassische Verfolgungsjagden und so. Und wenn wir die ausleben, dann haben wir eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung, dann sollten wir definitiv mal zum Arzt gehen. Also wer nachts irgendwie wild um sich tritt, sollte definitiv hier in Tübingen mal die Uniklinik aufsuchen.
Und was passiert genau bei den Träumen? Wie kommt das zum Träumen? Und dass wir träumen ja alle, viele erinnern sich nicht, aber... Ja, also alle haben irgendwie auch Erinnerungen an irgendwelche Albträume vielleicht auch. Was passiert da im Hirn?
Das ist auch eine schwere Frage, wo wir noch ganz am Anfang sind, muss man ganz ehrlich sagen. Bis vor einigen Jahren konnten wir nicht mal feststellen, ob ein Gehirn gerade träumt von außen. Also es gab keinen Traumdetektor sozusagen. Bis damals eine Kollegin von mir, die ich während meiner Diplomarbeit kennengelernt habe und die genau damals an dieser Forschung gearbeitet hat, einen Traumdetektor gebaut hat. Also die hat aus den EEG-Wellen im Schlaf heraus, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit heraus feststellen können, ob jemand, ob ein Gehirn gerade geträumt hat oder nicht. Also man, wenn man dann jemanden aufweckt und der Detektor sagt, ja, weil 80% Traumwahrscheinlichkeit, dann war die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass diese Person jetzt gerade einen Traum zu berichten hat. Aber das ist vollkommen neu. Wir wissen, wir träumen in allen Schlafphasen. Warum wir träumen? Dazu ist wichtig zu wissen, dass das Schlaf kein uniformer Zustand ist. Es ist auch kein passiver Zustand. Unser Gehirn ist zwar nicht vollkommen bewusst, aber es ist anders aktiv. Es ist ein sehr aktiver Zustand. Und wir haben immer mal wieder Inseln, in unserem, quasi Inseln von also kleine Teile des Gehirns, die wach werden. Also wir schlafen da schön weiter, aber ein Teil meines Gehirns ist plötzlich wach. Und immer, und bei dieser Traumdetektorforschung fand man heraus, dass immer, wenn ein bestimmter Teil im Gehirn in der Nähe des Temporallappens, wenn der wach war, also wachnahe Aktivität zeigte, dass wir dann dazu zu Traumberichten neigen. Und ich glaube, dass wir beim Träumen unfreiwilliger Beobachter bei den Defragmentierungs- und Bearbeitungsprozessen unseres Gehirns werden. Immer dann, wenn eben halt wichtige Teile auch fürs Bewusstsein wach werden. Ich glaube nicht, dass wir träumen, damit der Körper uns etwas sagen möchte. Denn unser Körper tut eigentlich alles dafür, dass wir unsere Träume nicht erinnern. Also, bestes Beispiel, wenn ich morgens jemanden frage, was hast du geträumt, dann kann er mir ab und zu einen Traum berichten oder zwei Träume. Aber wir haben die Nacht über wahrscheinlich 100 oder mehr Träume gehabt. Zweiter Punkt, wir müssen aufwachen, um Träume zu erinnern. Wachen wir nicht auf, wissen wir nicht, dass wir geträumt haben. Und wenn wir in der Nacht aufwachen, und das passiert einem normal Schlafenden so 20 Mal pro Nacht, und wir schlafen innerhalb von 3 Minuten wieder ein, das machen wir auch meistens, dann vergessen wir, dass wir wach waren. Wir haben eine retrograde Amnesie, wir haben einen retrograden, also zurückgewandten Gedächtnisverlust. Also unser Körper will, dass wir uns da nicht dran erinnern. Dementsprechend halte ich die Theorie, dass Träume Wege sind unseres Körpers, um zu sagen, hey, das solltest du in Zukunft besser machen. Ich weiß es nicht. Träume können definitiv super spannend sein. Ich kann jedem empfehlen, der Interesse hat an seinen Träumen, jeden Morgen seine Träume aufzuschreiben. Sie können eine Möglichkeit sein, das Leben zu reflektieren, weil das sind Schnipsel, die aus mir selbst kommen. Träume regnen nicht von oben auf uns herab. Die sind in uns drinnen und geben auch ein bisschen Ausdruck, welche Dinge mich gerade bewegen, welche mich emotional antreiben, was mich aufregt. Und da kann ich dann mal nachhorchen, warum ist das denn so, dass mich jetzt dieses Gespräch hier aufregt? Aber ich würde da jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt von einer Katze geträumt und morgen kommt Unglück. Also was wir wissen aus der Forschung, Träume können nicht die Zukunft hervorsagen. Also kommt in Studien nicht raus. Also das, was wir träumen, kommt nicht in der Zukunft mit überproportionaler Wahrscheinlichkeit vor. Das konnte noch keiner zeigen. Wer das kann, soll gerne bei mir eine E-Mail schreiben. Das fände ich wirklich spannend und da ein wissenschaftliches Experiment aufzubauen. Das kann man toll publizieren. Also wenn das jemand wirklich kann, mit seinen Träumen die Zukunft vorhersagen, bitte anrufen. Ich mache eine Science-Publikation raus. Aber es passiert eben halt nicht.
Aber eine Deutung kann trotzdem stattfinden, aber eher halt...
Natürlich, ja. Und die kann auch eine tolle Möglichkeit sein, zum Beispiel mit einem Psychotherapeuten gemeinsam auf die Suche zu gehen. Ja? Das ist ein toller, nicht auf die Suche, wofür steht dieser Traum? Also von dieser freudschen Traumdeutung ist man mittlerweile ein bisschen weg, wo man sieht, okay, du bist an einem Baum vorbeigefahren, das ist ein klares Phallus-Symbol, da sind irgendwelche kindlichen Traumata, sondern es kann eine Möglichkeit sein, das Leben zu reflektieren und die eigene Reaktion zur Umwelt zu reflektieren. Dafür sind Träume eine tolle Möglichkeit und manchmal sind sie auch einfach lustig und spannend. Also, ja, wichtig ist für die Albträume unter den Zuhörern vielleicht, Albträume lassen sich wirklich gut behandeln. Suchen Sie sich einen Psychologen, der mit der Image-Rehearsal-Therapie vertraut ist. Und die wird zum Beispiel in Düsseldorf angeboten, aber auch an anderen Orten. Und in meiner App, die ich zum Besser-Einschlafen entwickelt habe ich die auch erklärt und ist auch drin. Und in meinem Buch erkläre ich sie auch. Und damit lassen sich Träume wirklich in 80%, Albträume in 80% der Fälle toll behandeln. Ja, ist ganz wichtig zu wissen.
Du hast vorhin gesagt, die Medizin beschäftigt sich ganz wenig mit dem Schlaf an sich, aber es gibt sehr viele krankhafte Elemente auch oder krankhaftes Schlafverhalten. Was gibt's da alles? Du hast vorhin dieses Restless-Leg-Syndrom angesprochen. Mhm. Was gibt's noch? Schlafwandeln ist ja auch eine Art von Krankheit, oder? Oder ist das normal?
Krankheit ist immer das, was wenn auch ein Leidensdruck da ist. Und der Leidensdruck bei Schlafwandeln kann da sein, aber Schlafwandeln ist nicht per se behandlungsbedürftig. Aber man kann mit dem Patienten gemeinsam nach sehr guten Möglichkeiten suchen, das zu reduzieren. Und zwar nicht medikamentös. Das wäre jetzt zu weit, das hier jetzt auszubreiten. Ich würde gerne mal auf die Blockbuster der Schlafprobleme eingehen. Also man kann etwa sagen, dass ein Viertel der Bevölkerung unter einem behandlungsbedürftigen Schlafproblem leidet. Und das ist wirklich viel. Und darum sollten wir eigentlich endlich mal ausgebildete Fachärzte für Schlafmedizin haben. Das haben wir nicht. Und dass Schlafmedizin vielleicht auch mal in den Studien gelehrt wird. Wir haben in Deutschland eine einzige Lehrprofessur für Schlafmedizin und die sitzt in Essen. Und die haben wir jetzt seit 2 Jahren. Also da sieht man mal, wir machen Tagesmedizin und keine Nachtmedizin. So, wer ist jetzt da krank? Allen voran kennt jeder der klassische Insomniker, also Mensch mit Ein-, Durchschlafstörung oder Früherwachen. Da haben wir so 7-10% der Bevölkerung, die daran wirklich leiden, chronisch unterleiden und denen sehr gut auch nicht medikamentös geholfen werden kann. Mit der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie. Dann haben wir die Schlafapnoeiker. Das sind in Anführungszeichen Schnarcher, muss aber nicht mit Schnarchen einhergehen. Das sind Menschen, die während ihrem Schlaf Atemaussetzer haben. Und häufig, weil wir dadurch die Muskeln erschlaffen, während dem Schlaf, also ein klassischer Schläfer steht nicht aufrecht, sondern liegt. Und auch die Rachenmuskulatur im Hals. Und insbesondere, wenn ich Übergewicht habe, dann drückt da zusätzliches Gewicht auf mein Halsgewebe und dann klappt das gegebenenfalls wie so eine weichgekochte Nudel zusammen und dann verschlucke ich mich an meiner Zunge. Das klingt dann so. Und dann geht es eben halt so explosionsartig weiter. Also wer das mal gehört hat, der darf die Person neben sich liegend auch gerne mal ins Schlaflabor bringen oder zu einem Lungenarzt, der kann eine Hausmessung machen. Der Schnarcher wird jedes Mal bei diesen Atemaussetzern, ist im Prinzip ein Kissen, was ihm auf den Mund gepresst wird, kommt zu einer Untersättigung. Und jedes Mal wird er kurzzeitig wach. Der vergisst aber diese 30 bis 60 Mal Wachheit pro Stunde. Und das zerstückelt seinen Schlaf ganz arg und führt zu alle möglichen Krankheiten, zu einer doppelt so hohen Gefährlichkeit an Autounfälle verwickelt zu sein, zu Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, Diabetes, Depressionen. Also das ist eine Krankheit, die bei über 50-Jährigen sehr häufig ist und die behandelt gehört, weil da andere Krankheiten mitgezogen werden. Dritter großer Blockbuster ist das Restless-Leg-Syndrom. Das ist das Syndrom der unruhigen Beine. Das ist nicht die Leute, die tagsüber so zappeln, sondern es sind Menschen, die abends, wenn sie zu Ruhe kommen, Kribbeln, Missempfindungen oder schlicht einen Bewegungsdrang in den Beinen empfinden. Also ich liege im Bett und habe wie so ein grauenhaftes Gefühl in den Beinen, wo ich denke, das geht nur weg, wenn ich aufstehe. Und aufstehen ist das Gegenteil von schlafen. Das heißt, diese Menschen stehen immer wieder auf, laufen in der Gegend herum, dann lässt das nach. Und das lässt sich wirklich sehr gut behandeln. Da muss man einfach zu einem Neurologen gehen. Das Wichtigste ist, als erster Schritt auf seinen Eisenhaushalt zu achten. Also wirklich eisenhaltige Nahrung, zum Beispiel Hülsenfrüchte, hochschrauben. Und dann haben wir eben halt noch andere Krankheiten. Eben halt Schlafwandeln zum Beispiel, die REM-Schlafverhaltensstörung, die ist wichtig, weil sie der stärkste prognostische Faktor ist für einen Parkinson. Also wir wissen, wenn jemand die REM-Schlafverhaltensstörung hat und nicht schnarcht und die von sich heraus entwickelt, dass da möglicherweise jemand in der Zukunft Gefahr läuft, einen Parkinson zu entwickeln. Also, dann gibt es eben halt, da gibt es Zähneknirschen, Ja, also es sind auch viele, viele andere kleine, dann Narkolepsie, das sind Menschen, die immer wieder massive Einschlafattacken tagsüber haben. Und das ist eine Krankheit, die ganz oft belächelt wird und wirklich anstrengend ist. Also es sind Menschen, die im Gespräch gegebenenfalls einschlafen oder auch in der Schule. Und dann hören sie von vielen Seiten, ja, dann trink doch einfach mehr Kaffee, schlaf doch einfach mehr. Und diese Menschen leiden leider nicht nur an Schlafattacken tagsüber, sondern auch an einem zerstückelten Schlaf in der Nacht. Also ja, es gibt wirklich viele Krankheiten, Menschen, die müde sind tagsüber, einfach in eine Schlafklinik gehen. Ja.
Zum Schluss vom Interview nochmal zwei Tipps oder ein paar Tipps von dir für einen guten Schlaf. Was kann man tun?
Sind ganz, ganz einfach und die wichtigsten. Das Wichtigste sind regelmäßige Bettzeiten. Das klingt so banal, aber unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Also gehen Sie wirklich jeden Tag von mir aus um 11 ins Bett und stehen Sie um 7 oder 6 auf. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir Schlafprobleme in der Nacht haben, nicht morgens länger liegen bleiben und keinen Mittagsschlaf machen und auch nicht früher ins Bett gehen. Also bei Schlafproblemen bitte den Schlaf beibehalten und nicht probieren, Schlaf nachzuholen, weil dann bauen wir Schlafdruck ab und schlafen in der Nacht noch schlechter. Ja? Also jemand, der nachmittags 2 Stunden schläft, schläft abends schlechter ein. Also das bitte nicht machen. Und bitte das Bett nur zum Schlafen und für Sex nutzen. Kein Essen, kein Trinken, kein Arbeiten am PC, kein Handy, Lesen nur zum Einschlafen, aber wirklich das Bett nur zum Schlafen und für Sex nutzen und für keine anderen Geschichten. Und 1 Stunde vorm Einschlafen bitte einfach mal alle Displays aus, nicht weil das blaue Licht so gefährlich werde, sondern weil das emotionale Trigger sind, die uns wach halten und uns an der Welt festhalten lassen.
Vielen Dank, Albrecht Forster, für deine Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Warum wir schlafen, dein Buch und ja, alles Gute und weiterhin guten Schlaf. Wie sagt man da Danke. Unter Schlafforschern?
Ja, schlaf gut.
Schlaf gut. Dankeschön.